Ja, es ist endlich wieder soweit, aber bevor es losgeht, kommt kurz Werbung. Diese Folge wird nämlich präsentiert von Jimdo, dem Webseitenbaukasten und gleichzeitig die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse eine eigene Webseite zu erstellen. Viele meiner Gäste hier im Podcast haben einen Blog, auf dem sie von ihren Abenteuern berichten. Mit Jimdo kannst auch du ganz einfach deinen eigenen Reiseblog oder eine Webseite für dein Unternehmen, Hobby oder ähnliches erstellen. Mit über 20 Millionen Webseiten, die bisher schon mit Jimdo erstellt worden sind, kannst du sicher sein, dass du dank der vielen Designs, die dir zur Verfügung stehen, das Richtige für dich findest. Außerdem musst du dich nicht mit lästigen Programmieren beschäftigen, sondern kannst deine eigene Webseite ganz einfach dank Drag and Drop erstellen. Teste Jimdo jetzt kostenlos und wenn du überzeugt bist, erhältst du 20% Rabatt auf Jimdo Pro und Jimdo Business. Nutze dafür den Link www.jimdo.de/offthepath und den Gutscheincode offthepath. Und nun ganz viel Spaß mit dieser Folge.
Ja, hallihallo ihr beiden. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo, grüß dich.
Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sprechen heute über ein verdammt cooles Abenteuer von euch. Ihr wart in Alaska. Ihr habt einen Roadtrip in Alaska gemacht.
Ja, genau so war's.
Wann genau war das?
Das ist jetzt ungefähr 2015. Im Sommer ist das gewesen. Also knapp 2 Jahre.
Cool. Und ihr erinnert euch noch an alles. Darüber können wir noch mal ein bisschen sprechen. Seid ihr damals direkt nach Alaska gefahren oder habt ihr irgendwie so das Klassische von Vancouver hoch oder noch weiter runter oder habt ihr nur Alaska gemacht?
Nee, wir waren eigentlich auf der Weltreise und hatten uns alle Alaska halt rausgesucht und sind dann von Japan rüber nach Alaska.
Okay, cool. Und wo seid ihr dann gelandet? Seid ihr dann in, wie heißt die Stadt? Anchorage gelandet?
Jawohl, Anchorage war es, genau. Das war so die erste alaskanische Erfahrung, die man gesehen hat. War Ende des Sommers und war zumindest für mich das erste Mal auch, dass ich es erlebt habe, dass es nachts gar nicht dunkel wird.
Ja, dieser Midsommer, ne?
Genau. Also wir sind, glaube ich, um 2 Uhr nachts oder um 4 oder sowas gelandet. Und es war halt so Dämmerungsstimmung. Also es war ganz, ganz verrückt.
Ja, die Sonne geht ja, es ist ja wirklich so ganz leicht Sonnenuntergang und dann geht das eigentlich direkt über in den Sonnenaufgang.
Ja, genau.
War das denn kalt zu der Jahreszeit?
Nee, es war überhaupt nicht kalt. Also das ist ja so eines der größeren Vorurteile oder so, würde ich mal sagen, was einem so entgegnet, wenn man sagt, man war in Alaska, dass die Leute denken, oh krass, aber das ist doch kalt. Aber die haben im Sommer, wirklich richtigen Sommer, ungefähr so mit Temperaturen wie bei uns. Also wir hatten da teilweise auch über 30 Grad, aber der Sommer ist dort extrem kurz. Das heißt, ab Juli ist Saison, da beginnt der Sommer, der gesamte August und im September kann man schon wieder Schnee haben.
Okay, ja, das ist ziemlich krass. Ihr wart wie lange da genau unterwegs?
3 Wochen.
3 Wochen und ihr seid dann damals, ihr habt ein Auto gemietet oder habt ihr einen Camper gehabt?
In Camper, genau. Also wir waren ein bisschen spät dran bei der ganzen Nummer. Das hat uns selbst überrascht. Also eigentlich dachten wir sind relativ früh dran, haben uns so im Februar des Jahres um einen Camper gekümmert und dann erst festgestellt, dass das ehrlich gesagt so das Gegenteil von früh dran ist und haben eigentlich nur Absagen kassiert, was so ein Camper angeht. Und dann auf einer Google-Suchergebnisseite Seite Nummer 20 oder so, haben wir dann einen Link zu jemandem gefunden. Das Saal ist ein bisschen dubios aus, wenn man ehrlich ist. Aber der hatte am Ende noch einen Camper, also so einen 4x4-Truck mit so einem Dachzelt. Und das war natürlich für uns eine super coole Sache.
Cool, also das ist aber dann wahrscheinlich eher Glück gehabt, oder?
Ja, absolut. Also wenn man das nochmal machen möchte und Alaska war eigentlich wirklich so, dass man aus meiner Sicht da jederzeit wieder hin könnte, möchte. Dadurch, dass die Saison so kurz ist, sollte man sich eigentlich ein Jahr vorher drum kümmern, was eigentlich total, total verrückt ist und was ich auch so in der Form gar nicht wusste.
Und wahrscheinlich so in der Form eigentlich nie wieder machen würdest, oder? Also ich meine, so ein Jahr vorher, so eine Reise, ich glaube, ich entscheide mich so 3 Monate vorher meistens so, okay, die Reise mache ich dann und dann beschäftige ich mich aber so langsam mal. Aber so ein Jahr vorher, finde ich schon krass, oder?
Ja, also absolut. Also es hat schon so ein bisschen so einen konservativen Touch, wenn man das so nennen will, wie man das vielleicht früher von seinen eigenen Eltern kennt. Aber ich glaube, ja. Weil die Region wirklich so beliebt ist und die Saison so kurz ist, hat man fast keine andere Möglichkeit. Und Alaska eignet sich halt mega, um das wirklich mit dem Wohnmobil oder einem Camper zu machen.
Und besonders krass ist ja tatsächlich auch noch diese ganze Campingplatzaktion, weil ja, wir waren jetzt in Kanada im Sommer und in Alaska ist es ähnlich, dass dann halt einfach alles ausgebucht ist, ne? Gerade im Sommer. Und wenn man da nicht vorher bucht, dann ist man auch mal tatsächlich aufgeschmissen, wenn man dort, wo man hin will, keinen Campingplatz mehr findet.
Ja, also die Erfahrung, ich hätte jetzt auch gesagt, so das erinnert mich so ein bisschen an Kanada. Wir wollten, glaube ich, letztes Jahr mal von Osten nach Westen reisen mit dem Camper und wir haben keinen bekommen. Und wir haben uns irgendwie so, weiß nicht, ein bisschen über einem halben Jahr vorher angefangen mit der Planung und zu informieren. Und wir haben in diesem ganzen Land keinen einzigen Camper gefunden. Für diese Reise, das war schon ziemlich krass.
Ja, absolut. Also ich vermiete Wohnmobile beruflich, darum ist das ganz witzig und ich hätte auch nie gedacht, bevor ich da sonst in einem Startup eingestiegen bin, dass das so eine Nachfrage gibt. Ne? Ich glaube, Kanada ist mal noch ein bisschen extremer als vielleicht Alaska. Aber Alaska hat natürlich nicht ganz so viele ausgebaute Straßen. Und das macht es wahrscheinlich da auch noch mal so ein bisschen dichter. Also das Land ist unvorstellbar groß. Also wir haben da in den 3 Wochen entsprechend auch nur einen ganz kleinen Teil gesehen. Aber die wirklich befestigten Straßen, also mit Asphalt, wo man auch locker mit dem Wohnmobil gut fahren darf, beziehungsweise auch kann, sind halt relativ klein. Und das macht es da auch ein bisschen enger.
In diesen 3 Wochen, wisst ihr noch, wie viel ihr da gefahren seid? Wie viele Kilometer ihr da hingelegt habt?
Also ich glaube, es waren ungefähr 4.000.
Wow. Das ist aber eine ordentliche Strecke.
Ja, das klar, ne? Aber das ist natürlich irgendwie auch so die Hauptbeschäftigung, was man da so machen kann. Also mir kam das nicht irgendwie als Belastung vor. Aber man braucht natürlich für alles auf so einem Roadtrip extrem lange. Das war so eins, was ich total mitgenommen habe, weil man ständig wirklich an Sachen vorbeifährt, die man so, also ich kannte das so nicht. Ich hatte sonst eher so südliche, südostasiatische Länder gesehen. Aber das ist einfach so eine Natur, das ist wahnsinnig, wahnsinnig beeindruckend gewesen, so dass man eigentlich alle halben Stunden oder vielleicht noch kürzer angehalten hat. Das heißt, der ganze Tag war eigentlich voll mit Fahren.
Was waren so eure Highlights, die ihr da so erlebt habt? Also ich hab gesehen, also ihr wart auch im Denali-Nationalpark unterwegs, ne? Der ist ja auch, der muss ja total geil sein, ne? Also ich habe mal irgendwie so Bilder in der Vergangenheit gesehen. Ein YouTuber-Kollege von mir, der Philipp, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, von The Sunny Side, der ist gerade dort unterwegs gewesen mit so einem Land Rover Defender und das sind einfach so geile Bilder.
Also die Denali ist, finde ich, wahnsinnig faszinierend, weil es auch extrem groß ist. Wenn ich mich nicht ganz täusche, ist zumindest einer der größten Nationalparks da in Nordamerika. Und gleichzeitig hast du aber relativ enge Beschränkungen, was die Besucherzahlen angeht. Und das macht eine ganz besondere Atmosphäre. Also du kannst, soweit ich weiß, nicht einfach mit deinem privaten Auto da reinfahren. Du buchst ein Busticket, das sind so alte Schulbusse, die dann unterschiedlich weit in den Park hineinfahren. Und da hatte man zum ersten Mal auch so diese, oder nicht zum ersten Mal, aber hauptsächlich diese Wildnis, das, was man mit Alaska auch so verbindet in den Bildern und der Sprache.
Und es gibt tatsächlich ja, auch nur ja eine Straße, die da reinführt. Ne? Also das ist halt auch ziemlich krass. Also in anderen Nationalparks, auch in den USA, hast du halt ein Straßennetz, wo man reinfahren kann und rumfahren kann. Und abgesehen davon, dass man diese Bustour dort buchen muss, ist es tatsächlich nur, dass eine Straße da reingeht. Also die führt dann irgendwie 90 Kilometer in den Park rein. Und wenn man sich andere Dinge anschauen will, muss man de facto laufen oder wandern, weil anders kannst du das gar nicht entdecken.
Ja, so, seid ihr dann da gewandert?
Nicht groß. Also wir hatten, auch da sind wir ein bisschen überrascht worden davon, dass man alles so extrem planen muss. Denn wenn man dort ankommt und vielleicht 2-3 Tage vorher so eine Bustour buchen will, hat man ein bisschen schlechte Karten. Ganz schlechte Karten hatten wir nicht. Also wir haben noch Plätze gekriegt, aber die Hin- und Rückfahrt des Busses war sozusagen war das Gleiche. Darum gab es da nicht so wahnsinnig viel Zeit fernab des Busses noch weiter zu wandern. Das heißt, der Bus, der hält halt an alle paar Kilometer und man hat dann so ein bisschen, sag ich mal, bei jedem Stopp ungefähr eine Stunde. Aber wirklich große Wanderungen, das muss man dann wirklich langfristiger planen. Also das war so eines der größeren Sachen, die ich mitgenommen habe. Auf der einen Seite Tiere, Wildnis, alles das, was man sich vorstellt, also die Freiheit. Aber kriegt man nur, wenn man doch bereit ist, so ein bisschen zu planen.
Mhm. Was waren das für Tiere, die ihr da so gesehen habt?
Also wir haben Bären gesehen in Denali, Caribous, Rentiere und Elche. Dann gibt's da diese verrückten Schafe mit diesen gebogenen Hörnern. Das haben wir gesehen. Das waren eigentlich so die größeren Tiere und dann haben wir aber tatsächlich nicht im Denali, sondern außerhalb des Denalis noch diese Weißkopfadler gesehen, also im Prinzip das Wappentier der Vereinigten Staaten. Mhm. Also war ziemlich abgefahren. Und dann, als wir noch dort auf dem Meer unterwegs waren, also diesen Bootstour gemacht haben, beziehungsweise mit dieser Fähre von Valdez nach Whittier gefahren sind, da haben wir auch noch Wale gesehen und Robben. Also man kann da schon echt ganz schön Wildlife-mäßig was mitnehmen in Alaska.
Mhm. Das ist ja das Geile an Alaska, dass eigentlich alles ziemlich recht komprimiert ist. Ne? Also in vielen Teilen, also es ist natürlich ein großes Land, man muss viel fahren, ihr seid 4000 Kilometer gefahren, aber in anderen Teilen der Welt muss man halt einfach nochmal viel, viel mehr als das fahren, um diese ganzen Tiere zu sehen.
Absolut, genau.
Ja. Wisst ihr noch, wie viel euch diese ganze Reise so gekostet hat? Also ihr habt die meiste Zeit immer auf Campingplätzen geschlafen oder habt ihr auch wild gezeltet? Also wild irgendwo geparkt?
Beides. Also auf den Campingplätzen, das darf man sich, glaube ich, nicht so vorstellen, was wir in Deutschland unter Campingplätzen verstehen. Ne? Also man denkt ja da so ein bisschen sofort an die Dauercamper und die Duschmarken und den Duschautomaten. In Alaska ist das eigentlich oft eine riesige, große, freie Fläche, wo man für ein Fahrzeug, hat man jetzt mal grob geschätzt, bestimmt 10 Quadratmeter plus Wald dazu oder vielleicht sogar noch mehr, kann ich ein bisschen schlecht einschätzen. Und da hat man nicht so dieses Campleben, was man von uns kennt. Das heißt, das ist alles viel freier. Man fährt dahin, sucht sich einen Platz, legt das geforderte Geld in den Umschlag. Und das macht natürlich was her, weil die Campingplätze oft an besonderen Orten sind und man hat einen total schönen Blick. Und es ist auch verhältnismäßig günstig. Also wenn ich mich recht erinnere, hat eine Übernachtung auf dem Campingplatz $18 gekostet, so ungefähr. Während das Wildcampen, das haben wir auch gemacht, also gibt es so ein paar Internetseiten, wo man sich was besorgen kann. Aber es ist nicht ganz so einfach, weil auch viel Privatgebiet ist. Das heißt, man kann nicht, wie zum Beispiel im Norden von Europa, à la Jedermannsrecht, einfach überall stehen. Man muss ein bisschen aufpassen. Und ich glaube, der Alaskaner generell ist jetzt nicht ganz so begeistert, wenn man einfach so seine Grenzen nicht respektiert. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass da auch einer mal mit der Waffe dafür sorgt, dass man da nicht unbedingt steht. Darum, wenn man diese Erfahrung nicht unbedingt machen will, ist eigentlich so ein Campingplatz in der Wildnis die bessere Alternative.
Sind immer noch Amerikaner.
Absolut, ja. Es gibt auch genügend Schilder, die dann darauf hinweisen, dass die Leute da bewaffnet sind.
Ja, ja. Ist wahrscheinlich noch mal ein bisschen krasser da, so ganz, ganz abgelegen. Ich finde es ja auch so verrückt, dass der Westen zum Beispiel so total abgelegen ist von Alaska und dass die meisten Leute, die dort leben, eigentlich ein eigenes Wasserflugzeug haben, um immer mal wieder in den nächstgrößeren Ort zu fliegen, um einzukaufen oder so. Das ist so ganz unvorstellbar. Die besitzen da keine Autos, sondern einfach Wasserflugzeuge.
Ja, das sind dann vor allen Dingen die Communities, die dann von den Natives bewohnt sind, ne? Die hat man dann halt vor allen Dingen dort im Westen und im Norden des Landes. Und die sind de facto dann, wie du sagtest, nicht mit Straßen zu erreichen. Da muss man dann tatsächlich nur mit dem Flugzeug hinfahren oder hinfliegen. Und das, was man tatsächlich als mit der Straße erreichen kann, auch in Alaska, das ist ja ein wahnsinnig kleiner Abschnitt des ganzen Landes, ne? Das ist irgendwie ein Fünftel oder sowas, glaube ich. Mhm. Und der Rest ist einfach nur Wildnis. Und wenn man da irgendwo hin will, dann muss man den Flieger nehmen. Und das machen natürlich auch die wenigsten, weil es einfach auch nochmal super, super teuer ist. Wir waren auf der einen Halbinsel dort oben unten bei Huma und da gab es Flüge auf die Kenai-Halbinsel. Das ist Nikatmai-Halbinsel ist es. Dort kann man ganz, ganz gut so Bären beobachten, die dort die Lachse fangen, wenn die dort die Flüsse hochwandern. Und da hat so ein Flug einfach mal irgendwie 550 oder 600 Dollar gekostet. Und das ist ein Tagesausflug, den man da macht. Das ist schon echt eine Ansage.
Mhm. Habt ihr das gemacht?
Nee, das haben wir nicht gemacht.
Da braucht man auch Geld zum Verschenken, ne? Es ist einfach eine ordentliche Investition. Ich meine, keine Ahnung, ob es sich lohnt. Mit Sicherheit. Muss schon cool sein, diese Bären beim Lachsefangen zu beobachten. Aber es ist halt einfach, wenn man zu zweit ist wie ihr, einfach eine Stange Geld, wenn man da mal eben schnell.
Es ist eine Stange Geld und dann ist es halt tatsächlich auch so ein bisschen eine Frage. Da muss man sich auch mit sich selbst wahrscheinlich nochmal irgendwie in Klausur gehen, weil natürlich dann auch Stimmen laut werden, die sagen, die Touris, die da hinfahren, zu den Gründen, wo die Bären dort ihre Lachse finden und dann fühlen die sich dort halt vielleicht nicht mehr so richtig ungestört und das ist tatsächlich dann problematisch, ne, weil die Bären dann gegebenenfalls diese Orte meiden und die müssen sich dort ihren Winterspeck anfressen, um den Winter zu überstehen und wenn die den Winterspeck nicht haben, dann verhungern die einfach. Das ist echt, echt heftig und ich meine, Kanada hat halt auch mit steigenden Touri-Zahlen zu kämpfen quasi und das ist ein ziemlich großes Problem, ne.
Ja, absolut. Ihr wart aber auf der Kenai, heißt das so, ist das richtig ausgesprochen? Kenai? Ich
glaube ja.
Keine Ahnung. Also auf dieser Halbinsel, da wart ihr aber drauf, ne?
Genau.
Was ist da so, was gibt's da so? Was ist das, was kann man da so machen?
Was kann man da so machen? Also dort hat man, im Prinzip ist das Abgefahrene eigentlich ja an Alaska, dass die Amis das mal von den Russen gekauft haben. Dementsprechend hatte man in Alaska auch schon russische Siedlungen. Also das war halt Teil des russischen Imperiums. Und dort auf dieser Kenai-Halbinsel sieht man noch dieses russische Erbe. Also da findet man noch russisch-orthodoxe Kirchen. Das sind dann so eine kleinen süßen Holzkirchen und russisch-orthodoxe Gräber und so weiter, die man sich da angucken kann. Das ist tatsächlich ganz schön. Und letztendlich ist es sonst halt einfach eine großartige Landschaft, wie man sie auch, sage ich mal, in restlichen anderen Gebieten Alaskas findet. Und dann ist natürlich dort auch dieses abgefahrene Festival gewesen, dieses Salmon Fest, was wir uns angeguckt haben in Inilchik, wo die dort im Prinzip Bands aus anderen Teilen der USA auch einladen und dann ist da 3 Tage Party angesagt, relativ klein. Es sind, glaube ich, irgendwie 3.000, 4.000 Leute und es ist dann fast schon so ein familiärer Charakter, die dieses Festival hat. Also das ist schon ziemlich, ziemlich schön.
Das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Also wahrscheinlich auch eine sehr einheimische Erfahrung.
Ja, absolut. Also ich würde mal behaupten, dass wir eigentlich die einzigen nicht Alaskaner auf dem Festival gewesen sind. Und es war halt eine ganz faszinierende Mischung aus Menschen. Also ich würde sagen, der Alaskaner und die Alaskanerin selbst ist schon eine ein spezieller Typ, so wie ich das wahrgenommen habe, weil ich glaube, da gehört schon einiges dazu, dort zu wohnen. Also ich glaube, so schön wie das sein kann, so anstrengend, so deprimierend ist das dann vielleicht im Winter, wenn genau das Gegenteil des Sommers eintritt, wenn man im Sommer die ganze Zeit Tageslicht und Energie hat, hat man im Winter das über nicht. Es wird extrem kalt, es fällt extrem viel Schnee. Das heißt, da muss man schon für gemacht sein. Und dort auf dem Festival war nochmal ein ganz anderer Schlag Mensch. Also das orientierte sich so ein bisschen an Woodstock. Da kam auch der Name her. Salmonstock hieß das erst, dann später hieß das Salmonfest. Das heißt, da war das nochmal von den Aussteigern, wenn man es so nennen will, so der liberale Teil. Und das war eine ganz faszinierende, ganz interessante Mischung an Menschen.
Ja, das hört sich cool an. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Das ist unglaublich, wie die Zeit immer vergeht, jeden Tag aufs Neue. Wie viel hat eure Reise gekostet, diese 3 Wochen mit Camper und diesen ganzen Ausflügen? Habt ihr neben Camper, Ausflüge und Verpflegung und Campingplätze noch großartig viel Geld für Ausflüge ausgegeben?
Also wir haben beide zusammen mit dem Camper für die Zeit 4.000 Euro bezahlt ungefähr. Und da ist aber Verpflegung und alles schon drin. Viel ausgegeben vor Ort für Ausflüge haben wir eigentlich nicht. Und das war eigentlich das Schöne, weil du auch gefragt hast, was man da machen kann. Du kannst da mega viel machen, aber für mich hat's das gar nicht gebraucht. Also ich brauchte nicht noch extra einen Flug irgendwie in ein Bärengebiet. Also man hat eigentlich, wenn man da einfach rumgefahren ist und sich Sachen angeschaut hat, sich die Natur angeschaut hat, gewandert ist, hat man, glaube ich, so viel mitgenommen, dass ich gar nicht das Bedürfnis hatte, noch irgendwie noch mehr Sachen draufzulegen. Was man natürlich machen kann. Und das kostet im Schnitt auch immer alles so zwischen 300 und 600 Euro, ob es eine Bootsfahrt ist, ob es ein Flug. Also ist schon amerikanische Preise.
Sehr schön. Das war ein super Ende, ein sehr inspirierendes Ende. Ich glaube, die Leute verstehen ungefähr, was Alaska bedeutet. Aber es kann mir sehr gut vorstellen, dass man mehr hören möchte von euch. Ich danke euch zwei, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wünsche euch noch alles, alles Gute.
Danke. Ciao.
Bis bald. Tschüss. Ja, das war's auch schon wieder. 20 Minuten sind um. Ich hoffe, es hilft euch ein bisschen besser in den Tag reinzustarten und ja, dass euch diese Folge gefallen hat. Denkt dran, am Freitag ist es endlich wieder soweit. Dann könnt ihr wieder wählen, welche Folge euch am besten gefallen hat. Und die beste Folge hört ihr dann in voller Länge nächsten Monat. Ja, und wenn euch das Ganze wirklich gefällt, diese Aktion des Podcast-Monats, dann würden wir uns hier im Team bei Off the Path wahnsinnig freuen, wenn ihr euch kurz eine Minute Zeit nehmen würdet und auf der Plattform eures Vertrauens, dort wo ihr diesen Podcast auch hört, eine Bewertung hinterlassen würdet. Das ist das beste Dankeschön für unsere Arbeit, die wir hier jeden Tag gerade investieren und würde uns wirklich viel weiterhelfen. Außerdem wäre es ganz toll, wenn ihr diesen Podcast mit euren Freunden teilen würdet, damit viele neue Leute dazukommen. Ja, das war's dann wirklich für heute wieder. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen ganz tollen Tag und bis morgen.